Ich glaube, es entsteht dann quasi in der Außenwelt so ein Bild von, bei uns ist alles einfach. Das stimmt aber gar nicht, sondern bei Einhorn ist alles sogar sehr schwer. Diese Sachen, die wir da alle machen, die setzen ja voraus, dass du wirklich dich mit diesen neuen Arbeiten auseinandersetzt. Aber das heißt auch, du tust etwas, was noch keiner vor dir getan hat.
OMHR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Guten Morgen, Caro.
Guten Morgen, Marvin.
Wir nehmen heute beide im Büro auf.
Ja, es war ein ganz neues Setting. Ich weiß noch nicht, ob ich das mag oder nicht mag, aber den Kaffee mag ich auf jeden Fall nicht.
Den Kaffee im Büro?
Ja. Plörre.
Und natürlich musste ich ja anreisen und dann saß ich wieder im Zug und fand es ganz witzig, weil eine Mutter hat mit ihrem Sohn gesprochen, der war so 7 oder 8 Jahre alt. Der hat so gesagt, hey, ja, hier guck mal, ich guck mir die ganze Zeit hier so lustige KI-generierte Videos an. Und dann hat sie gesagt, ja, du verblödest völlig, lies doch mal ein Buch. Aber es war schon mit einem Lächeln natürlich auf den Lippen. Dennoch, ich glaube, es wird ein zeitgeistiges Problem aufgegriffen, denn diese KI-Videos werden mir auch zuhaufe in den Feed gespült.
Ja, ich hasse es. Ich finde es wirklich, ich bin richtig genervt. Vor allem, das Problem ist ja, manchmal kannst du gar nicht so mehr identifizieren, ist jetzt eigentlich KI oder ist das real? Und ich finde, es ist mir jetzt aufgefallen mit dem Tsunami, zum Beispiel auf Hawaii, dass da wirklich so KI-generierte Riesenwellen auf Feeds angezeigt wurden. Und ich wollte einfach nur wissen, okay, wie schlimm ist es denn jetzt wirklich? Mhm. Und da war ich dann schon ehrlich gesagt geschockt. Also was da wirklich gemacht werden kann und wie echt das aussieht. Und es nervt mich einfach. Ich finde, das darf nicht so misused werden. Das nervt mich.
Ja.
Nutzt doch KI für sinnvolle Sachen. Gestern haben wir versucht, eine Reise zu buchen. Und es gibt jetzt eine Flugplattform, die mit KI arbeitet. Keine Ahnung, wie ich jetzt das entdeckt habe. Du fragst halt rein, günstige Flüge ab dann und dann, den Zeitraum, Abflug, such. So muss doch KI genutzt werden, aber nicht für irgendwelche Quatschvideos, ey.
Ja. Die Unterhaltungsbranche kennt da wieder keinen Halt. Also, aber das führt mich zu unserem heutigen Thema, und zwar heute versus damals. Wir reden heute über das Thema New Work. Und das kann natürlich nur seinen Weg bahnen, wenn wir mit konservativen Strukturen brechen. Deswegen heißt es New.
Danke.
Und damit herzlich willkommen an alle Zuhörenden. Ich muss sagen, es ist ein Thema, das mir schon sehr am Herzen liegt. Und zu Beginn der Folge möchte ich ganz kurz schon mal abreißen, wo wir heute drauf eingehen werden, Caro. Wir starten mit der Begriffsdefinition nach Frithjof Bergmann, der das Ganze mal begründet hat vor 40 Jahren. Reden über ein prominentes Beispiel, und zwar Einhorn, den veganen Kondomhersteller, der das in Berlin versucht auf seine ganz eigene Weise zu interpretieren. Welchen Anlass es gibt, welche Vorteile, welche Herausforderungen und wo New Work-Strukturen auch durch Gesetze Grenzen gesetzt sind. Und warum trotzdem alles irgendwie gut ist, wenn man es auch so wohlwollend betrachten will wie Philipp Siefer, der Gründer des Ladens. Das werden wir thematisieren. Caro, sag mal, wie ist deine Einstellung zu dem Thema?
Ja, Achtung, kontrovers wahrscheinlich. Ich glaube, oder ich fange anders an, um mir nicht direkt am Anfang hier Feinde zu machen oder mich da falsch zu positionieren, würde ich mal so sagen. Ich finde, New Work ist wichtig und es ist auch ein ganz wichtiger Gedanke und es ist ja, kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie groß man das fasst. Nichtsdestotrotz bin ich nicht von allen Konzepten ein Fan, weil, das ist ja auch in der Gesellschaft so, es muss gewisse Regeln geben, die ja dann nicht die Freiheit einschränken, aber das friedliche Zusammenleben sozusagen garantieren. Mhm. So, und das ist für mich an einem Arbeitsplatz ebenfalls wichtig. Dementsprechend viele gute Ansätze, die ich auch unterstütze. Und darüber sprechen wir bestimmt später auch nochmal. Und ich halte es bewusst neutral. ich bin kein Fan von diesem liberalen Ansatz. Ach, macht, was ihr wollt, arbeitet, wann ihr wollt, wie ihr wollt, Urlaubstage, nehmt, was ihr wollt, was ihr braucht, keine Regeln, keine Grenzen, kein gar nichts, schauen wir mal, was wird. Dafür brauchst du die richtigen Menschen aboard im Unternehmen und das ist auch nicht immer so gegeben. Dementsprechend alles mitnehmen, aber vielleicht auf die Begebenheiten adaptieren. Das war jetzt alles sehr kryptisch, aber wir werden ja später bestimmt noch ein paar Themen.
Ja, wir gehen da auf jeden Fall unbedingt noch tief rein, weil auch Philipp das nun mal mit Einhorn jetzt schon über ein Jahrzehnt lang erprobt. Also New Work ist auch einfach so ein Ding, ich mache es gerade mal grundsätzlich. Also das interpretiert ja Arbeitsbedingungen neu, damit sie auch zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung passen. Wir haben da auch Errungenschaften durch die Corona-Pandemie. Da zählen durchaus auch Dinge ein wie Mobile Office etc., aber das ist längst nicht alles. Also es geht tiefer. Im speziellen Fall von Einhorn ist es so, dass da in einem Berliner Hinterhof in Kreuzberg 32-Stunden-Woche Usus ist, dass man Urlaub machen kann, wann man will. Nee, Quatsch, wie viel man will, nicht wann man will. Das ist nämlich auch schon projektabhängig. Caro, um da denn auch wieder deine Leitplanken, die du gerade hochhältst, ins Spiel zu bringen. Du hast aber trotzdem halt auch diese Null-Bock-Tage und du hast auch ein Grundgehalt und auch einen Gehaltsrat, der, ja, ich sag mal, über dein monetäres Schicksal mehr oder weniger entscheidet. Aber wir wollen hier jetzt nicht wieder neuartige Bedingungen abfeiern, sondern es ist durchaus so, dass Einhorn jetzt 3 Jahre in den roten Zahlen war und wir möchten prüfen, und das wollte ich auch mit Philipp Siefer dann tun, inwiefern das zusammenhängt. Und warum das so schwer umzusetzen ist. Außerdem haben wir auch noch Markus Wörner hier, der Head of PR war bei Einhorn fast 10 Jahre lang. Den haben wir 2023 interviewt und auch ihn werden wir heute hören. Wir möchten wie gewöhnlich mit der Frage des Tages starten. So, Rebecca hat Folgendes formuliert. New Work ist ein großer Begriff. Lass uns das mal etwas herunterbrechen. Ich nenne euch 5 New Work-Maßnahmen und ihr pickt die Maßnahme raus, die 2024 am weitesten verbreitet war. Okay, das ist mal eine neue.
Also eine Art. Maßnahme.
Genau, ja, okay. Die Maßnahme.
Die Maßnahme, okay, okay, gut. Guck, eine Sache ist neu, kann ich schon gar nicht mit umgehen.
Ja, komm, du bist anpassungsfähig, kenne ich doch. Also, Ausgabe von mobilen Technologien, New Pay-Systeme, Arbeitsortautonomie, offene Fehlerkultur und oder Selbstorganisation. 2024, recht frisch.
Ich würde das Ausschlussverfahren anwenden.
Tu's.
Weil ich weiß jetzt gar nicht, so New Pay-Systeme, da habe ich irgendwie ganz wenig von gehört. Ich kann mir auch ehrlich gesagt gerade gar nicht viel drunter vorstellen, deswegen würde ich sagen, nee. Mhm. Dann das ganze Thema Fehlerkultur war ja auch noch ein Punkt. Das könnte ich mir relativ groß vorstellen. Also vielleicht würde ich sogar dafür gehen, weil wenn es so um Arbeitsplatzautonomität geht, dann würde ich sagen, wurde ja eher 2024 schon wieder zurückgedreht. Also hätten wir jetzt über die Corona-Zeit gesprochen, würde ich sagen, ja. Aber deswegen würde ich wahrscheinlich für das ganze Thema Fehlerkultur gehen.
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, also ja, natürlich kann das eine Vorgabe sein, durchaus, aber gelebte Fehlerkultur gibt es ja irgendwie schon ewig und 3 Tage. Ist halt nur die Frage, wie man es interpretiert. Irgendwie bin ich am meisten bei mobiler Technologie.
Das ist aber auch sehr groß.
Ja, das ist halt sehr groß weit angelegt.
Also ja. Ich kann mir da jetzt gar nicht viel drunter vorstellen. Es kann alles oder auch nichts sein, aber ja, würde ich sogar auch mitgehen. Kann ich 50% meiner Stimme zu dem geben? 50%?
Auf gar keinen Fall. Wir haben hier Regeln. Leitplanken, Caro. Okay. Nein, okay. Also ich finde es auch, ich finde es schwierig deswegen, aber du bist bei Fehlerkultur, ich bin bei mobiler Technologie. Mhm. Wir gehen mal in die Auflösung. Arbeitsortautonomie.
Hä?
Ganze 81% der Unternehmen haben diese Maßnahme umgesetzt. Natürlich ist das nur ein Ausschnitt aus einer längeren Liste. Ja, mobile Technologie liegt hiermit auf Platz 2, Selbstorganisation folgt. Danach kommt die offene Fehlerkultur, New Pay-Systeme sind auf dem letzten Platz mit 12%. Das Ganze ist aus dem New Work Barometer von 2024. Okay, Arbeitsortautonomie. Ja, siehst du mal, ey, wir sind so in einer Bubble, Caro. Für uns ist das selbstverständlich, aber ja, das ist für manche einfach nicht so.
Naja, ich glaube, ich komme eher von dem Gedanken, dass ja einige Tech-Unternehmen zum Beispiel von ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, wieder zu 4-5 Tage Office. Ja, wir sind jetzt im Büro zurückgehen. Das hätte ich jetzt auch unter dem Thema verstanden. Und wahrscheinlich, ja, bin ich da natürlich auch in meiner kleinen Bubble gewesen. Dachte, hä, aber das geht ja zurück. Das scheint vielleicht aber zu sein, dass andere Unternehmen oder eher vielleicht konservativere Unternehmen, würde ja auch Sinn machen, ein bisschen Zeit gebraucht haben. Ja. Und das jetzt einführen, wo vielleicht andere Bubbles es wieder zurücknehmen. Aber okay.
Ja, und es geht natürlich nur bedingt zurück. Es werden jetzt, sag ich mal, wieder Regeln geschaffen. Du kannst ja trotzdem flexibel deinen Arbeitsplatz aussuchen, aber halt eben nur an 2 oder 3 Tagen die Woche. Deswegen, also das hat er dann trotzdem Bestand, nur es wird halt wieder so ein bisschen Büropolitik gefahren. Okay, ich möchte erstmal einen noch ganz kurz vorstellen. Wie gesagt, Philipp Siefer hat das gegründet, gemeinsam mit Waldemar Zeiler. Haben da damals, ich habe dir das Video geschickt, hat zur Gelegenheit reinzuschauen, das YouTube-Video von den beiden. Okay. Es ist ein besonderes Werbevideo, war so ein Crowdfunding-Aufruf. Da hat Philipp zum Beispiel auf so einem Kondom rumgekaut, das er gerade aus einem Whiskyglas gefischt hat. Das ist auch halt deren Produkt, mit dem sie angefangen haben. Vegane Kondome. Aus Malaysia wird das Kautschuk importiert. Dort haben sie auch mitgenommen. Hier, wir schauen uns auch an, dass das hier alles fair und nachhaltig abgebaut wird. Kennen da auch den Firmenbetreiber. Ja, und zusätzlich stellen sie auch Menstruationsartikel her. Alles sustainable, wie sie so schön sagen. Aktuell arbeiten 16 oder 17 Leute. Philipp war sich nicht sicher. Bei Einhorn. Ja, ich finde das schon, ich finde das schon symbolisch. Und die machen 3,5 Millionen Umsatz im Jahr, geben dabei 1,5 Millionen für Personal aus. Das sind so die Zahlen, die ich hier jetzt mal mitgebracht habe. So, ich habe jetzt schon einige Punkte genannt. Was genau löst das in dir aus? Was assoziierst du mit so einer Arbeitsphilosophie, wenn ich sage 32 Stunden, 0 Bocktage etc.? Gibt es da noch was?
Ja, also erstmal ganz ehrlich, ich finde 32-Stunden-Woche supi. Freut mich für alle, die da ihren Arbeitsalltag in diese 32 Stunden auch reinpacken können. Und ich glaube, da spricht wahrscheinlich auch viele Arbeitende in dieser Gesellschaft an. Also finde ich gut und auch eine große Balance zu haben zwischen Arbeit versus Freizeit. Ehrlich gesagt, vielleicht bin ich da aber auch sehr stringent, so wenn jemand nicht weiß, wie viele Mitarbeiter haben wir in unserem Unternehmen, 16 oder 17.
Das sind dann, auch gerade in Elternzeit.
Okay,
gut. Entschuldigt das dafür.
Ja. Okay, finde ich aber tatsächlich schon ganz wichtig, so, also ich hoffe, dass dann da New Work nicht so interpretiert wird, ist auch eigentlich egal, wie viele Leute wir im Unternehmen haben und eine Headcount-Planung machen wir so ein bisschen Pi mal Daumen. Das ist so das Einzige, wo ich gerade ein bisschen gezittert habe. Ansonsten, wie gesagt, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, ich finde viele Konzepte oder auch so Null-Bock-Tage, finde ich cool. Muss aber auch funktionieren. Und das kann auch nur funktionieren, meines Erachtens, solange das Unternehmen grüne Zahlen schreibt. Ansonsten müssen vielleicht die Stellschrauben ein bisschen angezogen werden.
Okay. Ich möchte noch auf Vitjof Bergmann zu sprechen kommen. Der ist Philosoph, Anthropologe, der hat vor 4 Jahrzehnten, das hatte ich eingangs schon gesagt, diesen New Work-Begriff geprägt. Warum will ich das ansprechen? Er hat es halt erstmal anders gemeint, als wir das jetzt hier interpretieren. Und es werden ja auch New Work-Maßnahmen als solche betitelt, die er jetzt, ich würde sagen, eher nicht dafür gehalten hätte. Warum? Also weil er so ein kapitalismuskritischer Typ ist, der das eher als so ein System sieht, das den Menschen übersähe und ganz klar auf Profitmaximierung aus ist. Für ihn wäre so ideal 2 bis 3 Tage Lohnarbeit, den Rest sollen die Menschen machen, was sie wirklich, wirklich wollen. Zitat. Dafür muss aber auch der Konsum zurückgehen, logischerweise. Ne? Wir können nicht mehr so eine verschwenderische Gesellschaft sein, wenn wir eben ja, diese Kriterien erfüllen wollen. Er hat 2018 in einem Haufe-Interview gesagt, also er ist mittlerweile auch verstorben. Die meisten Unternehmen versuchen New Work in einer Art und Weise einzubauen, wie sie die Dinge schon immer gemacht haben. Im Grunde sind viele nicht bereit, einschneidende Änderungen hineinzubringen. Was geht in dir vor, Caro?
Glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Flexibilität in so einem Arbeitsalltag geben muss. Also zum Beispiel ne, ich bin ja gar kein Fan davon, dieses Mindset zu haben von der, der als erstes kommt, als letztes geht, das ist mein High-Performer im Team. Der arbeitet oder die arbeitet wirklich richtig hart. Also das sind für mich so, das Beschreiben ist dann Philosophie, wo ich denke, vollkommener Quatsch. Und das sollte auch niemals so gesehen werden. Ich weiß, dass es in vielen Unternehmen tatsächlich noch so ist. Ne? Also ich gehe nach dem Chef, weil vor dem Chef kann ich gar nicht gehen. Und vor allem auch dieses Denken so, Chef hat das letzte Wort und ich ordne mich unter und da ist gar keine Freiheit, vielleicht auch Sachen zu oder Aussagen, Konzepte in Unternehmen zu challengen. Das ist für mich eher so das Ganze, wie ich New Work sehe, dass man eine Kultur hat, ne, wo es eine große Fehlerkultur gibt, wo man aber auch Freiheiten hat. Wie gesagt, ich führe selber ein Team und ich hatte es ja anfangs auch schon gesagt, ich bin schon ein großer Fan davon, von so ein paar Leitplanken, weil auch nicht jeder damit umgehen kann. Aber ich sage auch immer zu meinen Mitarbeitern, ganz ehrlich, mir ist das egal, wann du das, wie du das machst. Hauptsache, es wird gemacht. Und wenn zu mir jemand sagt, ich gehe um 14 Uhr Nägel machen, dann gehe um 14 Uhr Nägel machen. Ey, so good luck, ich hoffe, es sieht gut aus danach und du bist happy. Aber am Ende des Tages, wenn es dringende Themen gibt, müssen die gemacht werden. So, und wenn du sie morgen machen kannst, ist auch in Ordnung, mach morgen. So, geh heute Nägel machen, interessiert mich nicht. Aber es muss gemacht werden, es muss laufen. Und deswegen, das ist für mich so was, und damit müssen Mitarbeitende auch umgehen können. Und das ist für mich so ein Vertrauensvorschuss. Und solange es läuft, hast du alle Freiheiten. Wenn es nicht läuft, dann müssen wir aber schauen, dass wir die Themen ein bisschen anders regeln. Und das ist für mich so meine Definition von New Work. Solange wir vorangehen, supi. Wenn es aber nicht vorangeht, dann nicht mehr so supi.
Ja, also aber das sagt mir ja auch, du bist ein Typ, der Freiheiten für eine Komponente hält, die dann auch die Produktivität steigern.
Auf jeden Fall. Und auch das ist für mich auch das ganze Thema New Work, wie ich es in eine Nutshell packen würde, dass wenn du deinen Mitarbeitenden Freiheit gibst, dann gehe ich auch davon aus, dass du eine gewisse Art von Vertrauensvorschuss auch gibst und dass aber auch eine Art von wahrscheinlich höherem Glück, ne, in deinem Arbeitsalltag sein wird, weil niemand will kontrolliert werden. So, ich würde nichts mehr hassen, als irgendwie einen Micromanager zu haben. Das würde ich hassen. Deswegen, ich finde das unglaublich wichtig, Freiheiten zu geben. Das ist für mich eins, auch in meinem Management-Style, wenn ich es überhaupt so nennen kann, ich mag das gar nicht, so ein Wort überhaupt zu nutzen, eines der wichtigsten Themen, dass ich erstmal als so Default meinen Mitarbeitern Vertrauen gebe. Aber das sollte natürlich dann auch nicht verletzt werden oder ausgenutzt werden. Und wenn das so ist, dann gibt es für mich aber auch Konsequenzen. So.
Ja, das Risiko gibt es natürlich. Ich habe mir die Frage gestellt, warum machen zwei junge Gründer sich die Mühe, mit diesen allgemeinen Strukturen zu brechen? Und Markus und ich sind damals exemplarisch auf den Bewerbungsprozess eingegangen. Er musste damals ein Kreuzworträtsel lösen. Er war einer von vieren, die es geschafft haben. 4000 haben es versucht. Und erst mit der Lösung dieses Kreuzworträtsels kam er dann an die Mail von Philipp und Waldemar, um dort seine Bewerbungsunterlagen hinzuschicken. Ja, das Ganze war auch so der Hintergrund, das erklärt dann Philipp auch im Interview, das ihr nächste Woche hören könnt. Es war halt ein Data Analytics Ansatz und Waldemar hat sehr gerne darauf rumgedacht, wie kann man denn die Leute vorher schon challengen, um gleich in den Bewerbungsprozess zu kommen. Und bevor du mir erklärst, warum du mit der Stirn runzelst, hören wir einmal Philipp.
Ich glaube, wir dürfen uns gar nicht die Wahrheit sagen in diesen Jobsituationen. Und das ist ja total schlecht. Wir hatten so eine Studie gelesen, die Gallup-Studie. Und da ging es darum, wie viele Leute innerlich gekündigt hatten. Und da haben wir angefangen zu sagen, wir müssen irgendwie gucken, wie wir das schaffen, dass die Leute bei uns nicht innerlich kündigen, sondern dass sie voll da sind und auch wirklich Bock haben. Und was müssen wir denn für einen Arbeitsplatz anbieten, bei dem das so ist? Und ein Teil davon war eben zu sagen, in dem Bewerbungsgespräch müssen wir erstmal rauskriegen, ob die Leute wirklich, also ob die sich auf so einen Scheiß einlassen. Ja? Zum Beispiel so ein scheiß Kreuzworträtsel. Wir wollten ja Leute, die gut in Analytics sind und richtig sich in was reinfuchsen und so Rätsellöserinnen sind. Und deswegen war das mit dem Kreuzworträtsel dann einfach so ein bisschen der Gag, dass die Leute das machen. Wenn jemand das gehackt hätte oder uns geschrieben hätte, was für ein Scheiß, das mache ich auf keinen Fall, ich kann aber dafür das und das, hätten wir natürlich auch genommen. Aber ja, wie regelkonform sind die. Man kriegt ja viel dann raus, wenn man so Fragen in die Welt wirft.
Ich finde, er hat da in gewisser Weise einen Punkt. Findest du denn, dass die Arbeitswelt ehrlich mit sich selbst ist?
Ja, also guter Punkt. Ich glaube auch ein interessantes Thema, wo man wahrscheinlich eine komplett eigene Folge auch drüber machen könnte. manchmal weißt du es ja auch gar nicht, ob da eine Ehrlichkeit dahinter steht oder nicht. Ne? Ich glaube aber, und deswegen sind ja auch gute Bewerbungsprozesse und gut kommt ja auch immer darauf an, mit welchem Unternehmen du sprichst. Das, was vielleicht in meinem Unternehmen funktioniert, funktioniert bei eurem Unternehmen vielleicht nicht. Dementsprechend finde ich es eher wichtig, gute Gespräche zu haben, auf Themen einzugehen, auch in Bewerbungsprozessen nach Beispielen zu fragen. Also ich habe auch sehr viele, wenn ich interviewe, stelle ich sehr viele situative Fragen. Das ist für mich immer das, wo ich herausfiltere, ist jemand gemacht für eine Rolle, für die ich aktuell einstelle. Deswegen zu deiner Frage, man weiß ja immer gar nicht, ob Dinge, ne, oder ob der CV jetzt am Ende der Lebenslauf so stimmt, ob alles korrekt ist. Natürlich in einigen Unternehmen gibt es Background-Checks. Manchmal verkauft man Dinge ja auch besser. Wenn du eine Salesperson einstellst, dann kann ich ja nicht nachprüfen, ob das Umsatzwachstum, was sie da betiteln, wirklich stimmt. Das weiß ich gar nicht. Ne? Wie viel haben sie jetzt wirklich dazu beigetragen? Nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich im Interviewprozess, wenn ich mit einer Person spreche, ja schon herausfiltern können, wenn ich situative Fragen stelle, ist da jemand wirklich eine krasse Sales-Persona oder sind das einfach nur Zahlen, die in den Lebenslauf reingeschrieben wurden, jetzt als ne, exemplarisch genommen. Dementsprechend Long story short zu deiner Frage. Kann sein, dass da viel gelogen wird. Auf der anderen Seite, genau dafür ist doch ein Bewerbungsprozess da. Und ich finde es auch nicht unbedingt schlimm, in den CV jetzt keine fälschlichen Aussagen reinzuschreiben. Aber natürlich willst du dich verkaufen, so in dem Moment. Du möchtest doch unbedingt einen Job. Und wenn ich auf ein erstes Date gehe, dann ziehe ich auch nicht meine Jogginghose an, die ich nach 4 Jahren Beziehung vielleicht anziehe und raushole. Natürlich putze ich mich da heraus und so renne ich doch auch nicht jeden Tag rum. Und solange es das irgendwie in diesem Rahmen sich alles verhält, ist es doch erstmal in Ordnung. So, du willst doch dein Bestes geben. So, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Stationen im Lebenslauf sehen, die nicht stimmen. Das nicht. Aber dass man sich ein bisschen herausputzt, das ist in Ordnung für mich.
80% lügen bei ihren Fähigkeiten und Erkenntnissen.
Ja, finde ich krass. Aber auch da, das wird hoffentlich im Bewerbungsprozess dann aufgedeckt werden.
Ja, aber da, bis dahin hast du erstmal schon mal Zeit verschwendet und so. Und ich will nur auf die Grundthese von Philipp hinaus. Ey, erstmal, du machst einen Bewerbungsprozess. Und jetzt gibt es ja natürlich durch das moderne Zeitalter der KI vorher schon diesen Selektionsprozess, wenn sich das Großkonzerne zu Nutzen machen. Aber da werden CVs ja auch schon manipuliert, um halt algorithmengerecht zu werden. Ist jetzt ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber wenn wir 2015 denken, du kriegst das, dann steht da das, dann sagst du, okay, cool, lade ich ein. Hast schon recht, na klar, das ist alles eine Personalmarketing-Show, ob jetzt beim Date oder beim Bewerbungsgespräch. Aber ja, also es muss ja nicht sein. Ich kann ja auf andere Art und Weise, und das versuchen die beiden ja, Leute für mich begeistern oder auch Leute vorher schon quasi checken.
Ja, aber dazu auch, ne, als du am Anfang die Frage gestellt hast, habe ich mit der Stirngrund sagte so, okay, also möchtest du mir sagen, dass nur wenn ich ein Rätsel löse, ich dann für eine Rolle in eurem Unternehmen mich qualifiziere, weil, und da finde ich, ist der Kontext wichtig, wenn ich für eine Rolle recrute, wo ich eine besondere datenanalytische Fähigkeit benötige, dann macht es Sinn, aber das ist für mich eine Wenn-Dann-Frage. Wenn ich jetzt aber vielleicht jemanden recrute, wo es unglaublich wichtig ist, dass die sehr kreativ ist, dass Kreativität geht nicht immer unbedingt mit Analytik in einher, will ich nochmal sagen. Dann finde ich wiederum, wirst du wahrscheinlich eine gewisse Bewerbergruppe direkt ausschneiden aus deinem Bewerberpool, weil die wahrscheinlich nicht die krass analytischsten, strukturiertesten sind, sondern Kreative ja ganz andere Fähigkeiten mitbringen. Und deswegen finde ich, ist Kontext da ganz wichtig. Und du kannst, finde ich, nicht sagen, okay, ich brauche irgendwie alle Funktionen in meinem Unternehmen, aber vorher müssen alle genau dasselbe Kreuzworträtsel lösen, um dann überhaupt durch diesen Bewerber-Funnel reinzukommen. Wenn natürlich, und da auch wieder für mich Kontext, das Kreuzworträtsel, und das finde ich wiederum cool, ein Kreuzworträtsel ist über meine Unternehmenskultur oder über Facts über mein Unternehmen, die ich auf der Website finde, wo ich in der Lage bin, mich zu informieren und dann ein Rätsel zu lösen. Mega, finde ich gut, weil natürlich bei einem Startup, du willst Engagement haben, du möchtest Leute, die wirklich richtig Lust haben, die sich damit beschäftigen. Mega gute Idee. Und das ist für mich, wie gesagt, wieder dieser Kontext zu den ganzen Sachen, dass ich es das finde ich ist cool. Und das ist für mich ein Ansatz, okay, exakt, du möchtest direkt schon mal filtern, wer hat wirklich Bock in meinem Unternehmen zu arbeiten.
Entschuldigung, Caro, bevor du jetzt weiterredest, genau das war natürlich der Fall.
Ah, ja gut, cool.
Natürlich, ja. Und guck mal, 4000 Teilnehmende, du hast schon mal also eine kreative Maßnahme, die auch beim Publikum gegriffen hat. Dann hast du, Markus meinte auch, er saß da 2 Tage dran, es war hart. Er musste halt ganz tief in die Recherche gehen über Einhorn, um dieses Kreuzworträtsel zu lösen. Also das ist ja dann auch nochmal eine richtig dankbare Vorbereitung, wenn du es schaffst für das Bewerbungsgespräch und so. Also genau, entschuldige, dass ich diese Information nicht schon vorab mitgeliefert habe. Denn das ist natürlich der Kern.
Ja, finde ich mega. Und das ist für mich aber genauso der Ansatz. Und vielleicht auch dazu, um das nochmal einzuordnen, wovon ich zum Beispiel nicht immer unbedingt Fan bin. Einige Unternehmen machen in Bewerbungsprozessen dann so Intelligenztests oder so. Irgendwie, dann hast du so ein Bild und da sind irgendwie Punkte und dann musst du ein Feld einfüllen, wie sehen jetzt die Punkte oder wie sieht das Bild aus. Davon bin ich nicht immer unbedingt Fan. Mhm. So, gerade wenn es am Anfang von einem Bewerbungsprozess ist und auch da, je nachdem, um welche Position es sich handelt. Aber klar, sowas, gerade bei einem Startup, wenn es darum geht, dass du wirklich eine Passion für das Produkt auch haben musst, auf jeden Fall cool, unterstütze ich, finde ich einen mega Ansatz.
Mhm. Ja, okay. Da steckt natürlich auch ganz viel Philosophie drin von Waldemar und Philipp, die ja, glaube ich, so oder so finden, dass die Fähigkeiten der Menschen so ein bisschen gegeißelt werden durch diese alten Strukturen und dann wollen die so, geben die Neues rein, dann machen die aber mal ein Kreuzworträtsel oder ne, die Bedingung. Um nochmal diesen Gallup Engagement Index zu thematisieren, den Philipp aufgegriffen hat. Aktuell machen 78% nur noch Dienst nach Vorschrift und das spricht nicht gerade für den Spaß an der Arbeit. Und woran das liegen könnte, dazu hat Philipp Gedanken.
Es ist quasi, wir setzen die Leute in so eine Art sterile Umgebung und dann wollen wir, dass sie sich was Neues ausdenken. Aber nichts davon ist neu. Ich habe mal eine sehr bekannte Fußballmannschaft gecoacht und die wollten, dass die kreativer werden, die Spieler. Das ist so lustig, ja? Ihr gebt denen quasi so einen Plan. Das ist, ihr steht morgens dann auf, dann ist euer Training, dann esst ihr esst das hier, ihr macht das hier, dann habt ihr so und so lange frei, dann macht ihr das, dann habt ihr das. Ja, es ist alles durchgetaktet. Stell dir mal Picasso vor oder keine Ahnung, Frida Kahlo mit einem Stundenplan. Also Frieda, du stehst morgens auf, dann malst du eine Stunde, dann bekommst du zum Frühstück glutenfreien Haferbrei mit ein bisschen Obst. Das ist gut für deine Verdauung, dann wirst du massiert. Und dann denkt man, komisch, die Bilder von der, die sind irgendwie so ein bisschen emotionslos. So ist es dann eben, glaube ich. Da ist gar nichts mehr drin.
Hat er recht? Sind wir in einer sterilen Arbeitsumgebung unterwegs, Caro? Ist das alles ein bisschen zu sehr getaktet?
Ja, da hatten wir witzigerweise mal in einem Vorgespräch auch drüber gesprochen, über das ganze Thema so Back-to-Back-Meetings. So, ne, dass du den ganzen Tag alle halbe Stunde neues Meeting und 8 Stunden dann eigentlich damit am Ende füllst von, okay, ich hatte Meetings, aber keine Ahnung, was mein Output von dem Tag heute ist. Und sowas für mich nimmt ja zum Beispiel auch Kreativität, Gehirnkapazität, das nimmt das ja komplett weg. Also am Ende funktionierst du dann ja nur. Das ist für mich zum Beispiel ein Thema, wo man vielleicht auch in der Arbeitsumgebung drauf achten kann, sollte, dass es vielleicht auch so eine Regel gibt, dass es keine Meetings gibt, die immer 30 Minuten lang sind, sondern 25 Minuten, dass man vielleicht auch noch Zeit hat, irgendwie durchzuatmen oder 20 Minuten. Gleicher Ansatz finde ich aber auch im Thema, und das kommt vielleicht auch so zur Frage des Tages, zählt das so ein bisschen mit dazu auch, wann arbeite ich wo und wie? Ein Beispiel, wenn ich jetzt Themen machen muss, die super analytisch sind, dann kann ich die ganz schwer im Büro machen, weil ich ganz schnell abgelenkt bin. Und ob du es glaubst oder nicht, so analytische Themen, wo ich so ein bisschen in the Zone kommen muss, mache ich am besten mit Musik auf den Ohren, auf meinem Sofa, das klingt doof, und dann power ich durch. Und das, finde ich, ist für mich so eine Art von, das sieht vielleicht aus, als ob ich da keine ernsthafte Arbeit mache, wenn ich auf dem Sofa sitze und Musik auf den Ohren habe. Aber das ist für mich die Zeit, wo ich am besten konzentriert arbeiten kann. Und da verstehe ich das auf jeden Fall so, dass eine gewisse Taktung, eine gewisse Umgebung natürlich auch den Output von deiner Arbeit beeinflussen können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass nicht unbedingt damit verbunden wird, ich sitze am Schreibtisch und starre auf den Bildschirm und das ist dann der höchste Output, der generiert werden kann. Da gehe ich aber sowas von Mitty mit.
Genau, und dann hantieren wir mit Fokuszeiten etc. Ist natürlich jetzt hier auch sehr wieder schreibtischlastig, was wir besprechen. Aber trotzdem, das geht natürlich für alle. Pausen, um irgendwie zu neuer Stärke, zu Frische zu gelangen, sind natürlich einfach wichtig. Kommen wir auf die Arbeitsbedingungen zu sprechen. Du hast schon gesagt, man braucht auf jeden Fall Leute, die sich komplett mit dieser Sache identifizieren. Der Meinung ist natürlich auch Philipp. Ahnst du irgendwelche Probleme, die denn durch diese neuen Arbeitsbedingungen entstehen? Wenn du jetzt bei Einhorn anfangen würdest, wie würde es dir damit gehen, dass das da alles so ist?
Also ich glaube, so ein bisschen eine Dualität von, es kann ja auch ins super Positive, aber es kann ja auch ins Negative gehen. Beispiel, wenn ich in einem Unternehmen unbegrenzte Urlaubstage habe. Dann brauche ich, weil nichtsdestotrotz haben wir das ja gar nicht gelernt, also ne, unsere Gesellschaft oder in unserem Arbeitsleben lernen wir das ja gar nicht, weil es ist ja trotzdem noch so, prozentual gibt es ja eher diese 25, 30 Urlaubstage, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, wo ich weiß, okay, mit den Tagen haushalte ich. Wenn wir jetzt sagen, wir sind bei Einhorn und wir haben unbegrenzte Urlaubstage, trauen sich denn überhaupt Mitarbeitende zu sagen, ich bin dieses Jahr so fertig, ich brauche 40 Urlaubstage? Mhm. Oder nehmen sie wahrscheinlich, und das würde mich mal interessieren, da würde ich gerne mal eine Statistik sehen, oder nehmen sie vielleicht nur 20 Urlaubstage, weil man halt denkt, boah, kann ich das jetzt machen? Ich weiß, es ist ja eigentlich unbegrenzt, aber irgendwie, keine Ahnung. Und das muss dann ja auch wiederum, finde ich, von vielleicht Führungskräften vorgelebt werden, dass es auch okay ist, irgendwie 2 Wochen off zu sein am Stück und dann nicht zu arbeiten. Also ich finde, da sind für mich halt super viele Komponenten mit dabei, dass es natürlich in gewisse Extreme gehen kann. Vielleicht gibt es dann aber andere, die mitarbeiten, die sagen, oh, nice, ich habe jetzt hier angefangen, kriege mein Gehalt. Ihr habt doch gesagt, Unlimited, ich bin jetzt 4 Wochen weg. Ciao. Und danach bin ich 2 Wochen da und dann bin ich nochmal 4 Wochen weg. So, wo setzt du dann da die Grenzen? Also du musst dann ja auch Mitarbeitende haben, die damit umgehen können. Und gewisse Dinge muss man auch vorleben. Deswegen, das sind für mich so wahrscheinlich exemplarisch Sachen, die mir sofort in den Kopf kommen.
Kann ich dich abholen. Also Philipp ist ein gutes Vorbild, was Urlaub angeht. Also ich glaube, seitdem wir die Kommunikation begonnen haben, Ende Juni macht er Urlaub. So, der nimmt sich seine Zeit. Er sagt selber, er will das auch vorleben. Und Markus hatte damals uns erzählt, dass es dieser Gedanke des Ausnutzens ist nicht begründet. Denn also im Schnitt nehmen die 28 bis 35 Urlaubstage. Das ist so die Range. So, er hat gesagt, ich bin ja umgezogen, da habe ich auch mal 45 genommen. Ja, ey, alles cool. Ne? Also damit sind die da ja fein. Das wollen die ja eben, dass du ein sorgloses Leben in gewisser Weise hast. Aber Markus erzählt uns ganz kurz mal, wie ihn diese New Work-Maßnahmen überrannt haben.
Und als ich bei Einhorn begonnen habe, war es natürlich so, ich habe in der klassischen Arbeitswelt gelernt. Mit Kernzeit, mit Karte durchziehen, mit Vorstand und so weiter. Ich habe da alles drin, habe ich alles gemacht. Und das ist natürlich, das prägt einen auch über Jahre. Und das so habe ich auch arbeiten gelernt. Und dann kam ich zu einem und auf einmal war das alles weg. Das gab es alles nicht mehr. Gab keinen Vorstand, gab keine Arbeitszeiten. Und das hat dazu geführt, dass ich erstmal komplett vogelwild gearbeitet habe. Das war ja auch noch so eine sehr starke Experimentierphase. Da war auch New Work, den Begriff, der war auch für uns noch neu. Wir haben auch noch gar nicht gewusst, wo geht das alles hin. Das war alles komplett offen. Und im Endeffekt war so, guck Markus, hier ist dein Bereich, jetzt mach mal, was du willst.
Gut, ich gebe Markus recht. Ich glaube aber auch, es hat ganz viel damit zu tun, aus welcher Umgebung kommst du und was er ja auch sagt, was hast du gelernt. Weil zum Beispiel, witzig, da hatte ich nämlich mit einer Freundin auch eine Diskussion drüber. Ich weiß Freiheiten sehr zu schätzen, weiß aber auch gleichzeitig, dass wenn ich sage, keine Ahnung, ich gehe heute, ich habe ausgeschlafen, ich arbeite und dann gehe ich heute um 11 zum Sport, anstatt jetzt genau in meiner Mittagspause zu gehen, dann weiß ich aber, dass ich trotzdem meinen Job und das, was ich heute schaffen muss, schaffen kann am Tag. Ja, und ich finde, das ist wichtig, so eine Freiheit auch zu haben und aber auch selber sich einschätzen zu können, so bin ich jetzt irgendwie dann krass so ein Hänger und mache dann gar nichts, weil ich es ja kann. Oder nehme ich die Freiheiten, die mir am Tag gegeben werden oder die mir ein Unternehmen aber auch eröffnet, und generiere trotzdem Output. Im Gegensatz zu vielleicht einem Unternehmen, was dann sagt, ja, sorry, wenn du einen Arzttermin hast, so, dann bitte schieb das vor die Arbeit oder nach die Arbeit. Das also finde ich zum Beispiel ultra schrecklich als Arbeitskultur. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es, wie gesagt, auch so ein bisschen das Gelernte und auch was Gelernte über sich selber, dass man weiß, man kann auch ohne ja, so Leitplanken trotzdem produktiv sein. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch jüngere Mitarbeitende damit auch Probleme haben, weil du dich selber noch gar nicht so kennst, weil du selber deine Arbeitsethik vielleicht auch noch gar nicht so festgestellt hast. Dementsprechend, ja, auch da kommt es für mich immer drauf an, wen hast du eingestellt und wie groß ist vielleicht auch so das Selbstmanagement bei den Individuen, die bei dem Unternehmen arbeiten.
Ja, sie haben auf jeden Fall auch dann ihren Onboarding-Prozess nochmal überdacht, ne, weil es den damals nicht gab.
Ja.
Und das ist auch etwas, sie reden natürlich konstruktiv immer über Vor- und Nachteile, die das ganze Prozedere hat. Und sicher hat Markus eine Anlaufzeit gebraucht, aber du betonst es auch immer wieder, Caro. Man merkt, wie du sozialisiert bist, ne, in deinem Arbeitsumfeld. Und das ist ja der Punkt, dass man das ja abstreift, dass jetzt hier nicht die klassische 40-Stunden-Woche und die mindestens 20 Urlaubstage, die gesetzlich verpflichtend sind, genommen werden dürfen, sondern dass wir einfach in einem, ja, ich stelle mir das ein bisschen vor wie ein Aquarium, das halt einfach ein bisschen größer geworden ist als das, was der Durchschnitt kennenlernt. Und das wird durchaus auch mal dreckig bei Einhorn. Aber das nährt natürlich schon die Argumentation der Unternehmen, jetzt nicht so diese Narrenfreiheit unbedingt zu geben. Andererseits, ey, Markus war jetzt fast 10 Jahre da. Der war da am Anfang zwar mal ein bisschen orientierungslos, aber am Ende ist er da mega glücklich geworden und hat diese Freiheiten zu schätzen gelernt. Das gilt sicher auch für den einen oder anderen. Und das gilt aber natürlich auch für manche nicht. Ganz klar. Und das sagt Philipp auch, ne? Genau, die Corona-Pandemie war ein sehr einschneidendes Erlebnis für dieses Unternehmen. Warum, das hören wir jetzt.
Gerade ändern wir viele Sachen und es ist gerade auch schwierig. Und also es war quasi, bis Corona war es so ein großes Experiment und alles lustig. Und dann in Corona ist es krass geworden, weil wir plötzlich diese ganze Kontaktfläche, die wir aufgebaut haben, wir waren ja die ganze Zeit zusammen in unserem super coolen Büro in Kreuzberg und hatten einfach wahnsinnig viel miteinander zu tun alle und haben die ganze Zeit zusammen Bier getrunken und hatten keine Kinder und im Büro wurde geraucht so ungefähr, also damals. Und dann kam Corona und wir waren quasi getrennt und dann haben wir versucht, wieder näher zusammenzukommen. Und ich glaube, das ist ja was wir insgesamt sehen, ist, dass das einfach schwierig ist. Dass Büros nicht mehr Büros sind, dass Zusammenarbeiten nicht mehr Zusammenarbeiten ist, dass Teams nicht mehr Teams sind, es ist irgendwie anders geworden. Bei uns ist das auch so. Und wir haben auch gemerkt, dass es wirtschaftlich viel schwieriger geworden ist. Leute sind gegangen, haben gekündigt, wir haben Leute gekündigt, haben uns gestritten. Und jetzt, was können wir denn noch dafür halten? Wie geht's denn anders? Das ist ja unsere Aufgabe, das zu suchen.
Ich zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan davon, wenn ich jetzt selber ein Unternehmen gründen würde, dann würde ich, glaube ich, sagen, also generell fände ich es gut, wenn wir alle 3 Tage im Office sind. So, dann hat man 2 Tage, die man sich auch einteilen kann, aber generell sollten alle 3 Tage im Office sein. Wenn jetzt natürlich mal eine Woche irgendwie das weniger möglich ist, aus was für auch immer Gründen, die ich gar nicht wissen möchte, ist das fein. Aber der Schnitt sollte für mich 3 Tage im Büro sein. Mhm. So. Und ich finde, das ist zum Beispiel für mich auch eine Definition von New Work oder wie ich es interpretieren würde, dass es eine gewisse Freiheit geben soll. Es gibt eine gewisse Richtlinie, aber die Richtlinie, die ist dann nicht im Sinne von, okay, und es 3 Tage und ich tracke jetzt diese 3 Tage und es müssen Montag, Dienstag, Mittwoch müssen alle da sein und egal was ist und wenn dann deine Arzttermine legst du dann bitte auch auf deine Homeoffice-Tage. So. Für mich ist, wie gesagt, der Begriff New Work etwas, was schon eine gewisse Guideline, Leitplanken mit reingibt, damit wir klar sind, wohin schwimmen wir, wohin geht's, was ist so die Vorstellung, was ist die Idealvorstellung. Nichtsdestotrotz so ein bisschen so ein atmendes System, dass man aber auch trotzdem die Freiheiten in diesem System noch finden kann. Ich glaube, das ist was, was ich auch wichtig finde, weil ich bemerke auch, oder ich könnte mir irgendwie nie vorstellen, einen Job zu haben, wo ich gar nicht ins Büro gehe. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen verstehe ich da auch die Aussage von einem und dass das natürlich auch wehtut. Und ich kann ja sagen, ich habe meinen Job ja auch während Corona angefangen. Und die Interaktion, die dann vielleicht auch gerade im HR hast, ne, oder mit Mitarbeitenden hast, wenn du ins Büro gehst, ist ein ganz anderes Level. Alleine, weil du dir gemeinsam einen Kaffee holen kannst. Weil dann vielleicht jemand zu dir sagt, hey, voll cooles Outfit oder ich feiere deine Sneaker. Das sind ja andere Gespräche, die man dann vielleicht auch hat, als wenn du vor einem Bildschirm sitzt. Und das macht ja super viel, weil Menschen sind ja auch für Interaktionen gemacht. Und Interaktion hinter einem Bildschirm, das ist einfach auch, finde ich, nicht zufriedenstellend. Deswegen, da verstehe ich auch auf jeden Fall den Zug, den Unternehmen verspüren, zu sagen, okay, wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden alleine für das Engagement und für ihr eigenes Glück wieder ins Büro kommen. Ich finde nichtsdestotrotz, dass es da aber auch eine gewisse Flexibilität trotzdem geben sollte.
Als wir 2023 mit Markus gesprochen haben, waren es übrigens noch 25 Einhörner. Und ich habe dir ja gesagt, 16, 17 sind es jetzt. Gerade hat Philipp das angedeutet, es gab auch das Problem, ne? Und eigentlich haben sie ja diese Macht der Geschäftsführung abgegeben, weil das ist halt einfach ein holistisches System, ne? Die regieren sich halt alle untereinander irgendwie miteinander und mussten dann aber letztlich auch erkennen, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie eingreifen, aus wirtschaftlichen Gründen, ne? Und ich möchte nochmal betonen, ich weiß nicht, ob die es überlebt hätten, wenn sie ein ganz normaler 40-Stunden-Wochenbetrieb wären, denn Corona hat nun mal Impact gehabt auf deren Lieferkette. Das Kautschuk kommt aus Malaysia. Ja, und dementsprechend, das ist Spekulatius. Das können wir abschließend nicht beantworten, ob es jetzt nur an den New Work-Maßnahmen lag, aber auch daran lag es auf jeden Fall. Da würden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Auch das Thema Gehalt wollte ich noch ansprechen. Und zwar kriegt man einen Sockelbetrag bei 2.850 brutto, sind das mittlerweile durch die Inflation, für 32 Stunden Vollzeit. Das verdient keiner, alle kriegen mehr. Aber man kann auch selbst entscheiden, dass man jetzt mehr verdient. Maximal viermal mehr als der am wenigsten verdient. Und alle wissen natürlich voneinander, was da auf dem Papier steht. Ja, was findest du gut daran, was schlecht?
Ja, genau. Ich finde, du hast die Frage richtig gestellt, weil ich sehe Pro und Contra bei dem Thema. Was ich prinzipiell erstmal gut finde, weil Mitarbeitende sprechen doch eh über Gehälter. Und working in HR, ist es ja öfters so, dass dann natürlich auch Mitarbeitende zu ihm kommen und sagen, ja, aber der oder die verdienen x Prozent mehr, wie kann das sein? Ich bin doch viel senioriger. Deswegen, das finde ich prinzipiell schon mal sehr gut und sehr gerecht und zeigt ja auch die Ambition von der Unternehmenskultur, dass wir sagen, ganz ehrlich, wir machen ein System, wo ihr eh alle wisst, was abgeht, wo wir vielleicht die Dinge auch mal diskutieren und dann findet ihr schon selber für euch eine Lösung. Finde ich an sich ultra cool, muss ich sagen. Einfach weil ja dann gewisser Gerechtigkeitsaspekt ja auch mit reinkommt und man vielleicht auch dann nicht in diesen starren Gefängnis sitzt, wie ja, also Gehaltserhöhung gibt es maximal einmal im Jahr, wenn wir irgendwie eine Performance-Review haben. Finde ich das gut. So, weil ich finde auch zum Beispiel Gehaltserhöhungen sollten ja auch vielleicht als Belohnungssystem gelten, idealerweise. Ein Belohnungssystem funktioniert ja nur, oder so funktioniert ja unser Gehirn, ich mache eine Aktion, die ist gut und daraufhin bekomme ich vielleicht eine Belohnung. Deswegen finde ich es auch okay, zu sagen, dass man da aus so starren Strukturen vielleicht auch rausgeht und halt sagt, okay, wir machen das offener, wir sprechen darüber. Auf der anderen Seite, und da, wie gesagt, ich finde auch immer schwierig, eine Meinung zu einer Sache zu haben, wenn ich nicht das System vollkommen durchdrungen habe oder jetzt nochmal Nachfragen stellen kann. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch, wenn es jetzt so ist, dass ich als seniorige Person reinkomme, diese über 2000 Euro ist erstmal das Grundgehalt, was jeder bekommt, aber ich kann dann nur maximal viermal mehr verdienen, finde ich das zum Beispiel schwierig, weil vielleicht ist mein, in Anführungsstrichen, Marktwert ja deutlich höher oder ich bin deutlich senioriger.
Dann gehst du halt.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch für mich so ein Ding, keine Ahnung, damit limitierst du dich ja auch selber in deiner Talentbase, die du wahrscheinlich einstellen kannst, weil es nun mal so ist, wenn du aus einer gewissen Industrie kommst oder ein gewisses Skillset benötigst, dann kostet das vielleicht auch mehr. So. Und deswegen, das ist für mich eher so ein Kontra, wo ich sage, okay, da würde ich dann schon sagen, muss vielleicht doch eine größere Flexibilität da sein. Und dann noch natürlich eine Frage, was verdient denn aber die Führungsebene? Verdient die dann auch so viel wie alle Mitarbeitenden?
Ja, maximal viermal mehr als der am wenigsten verdient.
Das finde ich zum Beispiel auch crazy, weil dann auf der anderen Seite, okay, dann gibt es jemanden in so einem sehr atmenden System, der geht wirklich above and beyond und die gibt alles und ist so der highest performing und verdient trotzdem dann, in Anführungsstrichen, nur viermal mehr als diejenige, die am wenigsten verdient. Das, glaube ich, stellt es mir unglaublich komplex vor, das zu managen und bin mir nicht immer sicher, ob das dann auch wirklich so funktioniert. Was ich aber wirklich cool finde, ist eine gewisse Transparenz bei Gehältern zu haben, weil das natürlich immer eine Diskussion ist und ja auch manchmal einfach Bullshit erzählt wird. So, das schafft ja total Konflikt, der unnötig ist in Unternehmen. Aber ob das jetzt wirklich diese Situation mitgeht, maximal viermal mehr, ist...
Ich bin mir sicher, dass Philipp, wenn er das hört, sehr gerne eingreifen würde, um uns das nochmal genau aufzudröseln. Ich glaube, wenn die Performance, der Belegschaft stimmt und der Gewinn maximiert wird, dann bin ich mir fast sicher, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, dass er sagt, okay, dann habt ihr euch alle auch mehr Kohle verdient. Ne? Trotzdem, ein Punkt ist, den er auch erwähnt hat, die Mitarbeitenden wollen KPIs vorgegeben haben. Und er hat gesagt, wir sind da eigentlich gar keine Fans von, weil, ja, okay, dann schreibt ihr jetzt halt 5 Ziele auf den Zettel und dann erreicht die, wenn du das für richtig hältst. Aber das ist auch dieser Drang, den du angesprochen hast. Ich möchte für meine Performance entlohnt werden. Das kannst du ja. Du kannst ja dann sagen, hey Leute, ich habe jetzt so viel Verantwortung übernommen, ich schlage vor, ich verdiene mehr Geld. Und dann nimmt dieser Gehaltsrat das, geht mit seinen Gedanken ins Gebet und gibt dir am Ende dann halt die Auskunft, jo, sehen wir auch so. Und ich denke, ich kann mir vorstellen, in den meisten Fällen ist es so, aber natürlich auch abhängig von der Bilanz, ne?
Ja, wobei ich da aber auch wieder sagen muss, ich bin ja ein Riesenfan davon. Und auch da, ich möchte überhaupt gar nicht andere Konzepte degradieren, weil ich komme natürlich aus einem Corporate-Hintergrund. Dementsprechend ist das ja auch das, was ich gelernt habe und was ich mag. Das kann sich aber auch jeder selber aussuchen. Also das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen. Corporate ist auch nicht für jeden was und Startup ist nicht für jeden was. Und diese liberale Gedankenwelt ist auch nicht für jeden etwas. Und das kann man sich ja zum Glück selber aussuchen. Aber ich zum Beispiel bin ein riesen Fan davon, mit Mitarbeitenden auch Ziele zu besprechen. Weil wenn ich mein Business Planning mache für meine Abteilung, dann weiß ich ja, okay, Ende des Jahres, Ende des Quarters, wo auch immer, muss ich da stehen. Und um da zu stehen, muss X, Y und Z erreicht werden. Und deswegen bin ich schon ein Fan davon, auch Ziele zu haben, sei es Karriereziele, Gehaltsziele etc., weil das sind ja auch motivatorische Treiber, die jeder für sich individuell hat. Wie gesagt, damit möchte ich nicht sagen, dass andere das vielleicht nicht brauchen oder nicht wollen oder in diesen sehr offenen Konzepten vielleicht auch besser funktionieren, aber ich für mich selber finde einfach, ich bin ein großer Fan, auch mit meinen Mitarbeitenden Ziele zu besprechen und da ganz klar zu sein. Und klar, daraufhin muss ich dann natürlich auch vielleicht auch als Führungskraft liefern und mich für eine Gehaltserhöhung oder Beförderung einsetzen, aber ich bin schon dafür, dass man Ziele in einem Unternehmen definiert und auch hat, einfach weil für mich, und da, wie gesagt, ich würde gerne das Gespräch auch mal führen, du willst ja eine gewisse Produktivität schaffen und einen gewissen Output und du willst ja verhindern, dass dein Unternehmen rote Zahlen schreibt. Dementsprechend musst du doch aber ungefähr definieren, was brauchen wir für Sales-Zahlen, was muss da und da erreicht werden. Ja, aber wie gesagt, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen.
Also ich bin mir sehr sicher, um auch da nochmal einzulenken, das Unternehmen will überleben. Die Leute wollen ihr Geld, ihren Verdienst rechtfertigen. Ne? Also davon müssen wir einfach schlicht und ergreifend ausgehen. Die werden jetzt nicht arbeiten und von Luft und Liebe leben wollen. Es werden Ansprüche formuliert werden. Aber wie du denen entgegenkommst, wie du dafür arbeiten willst, das kannst du selbst entscheiden, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist die Freiheit, die Einhorn gewährleistet. Übrigens ein anderes Beispiel hinsichtlich Gehaltsmodellen kommt von Goldeimer, die, das möchte ich einfach nur noch auch nochmal, um das jetzt hier, um den Leuten eine Inspiration mit an die Hand zu geben, sagen. Die stellen halt so nachhaltiges Toilettenpapier her. Und die haben eine Matrix, in der es natürlich auch ein Grundgehalt gibt. Dann gibt es Hard Facts daneben, Erfahrung, Expertise, Engagement. Und dann wird das Verantwortungslevel im Unternehmen herbeigezogen. Und das alles zusammen, daraus wird dann ein Wert ermittelt, womit sie dann rechtfertigen können, was sie verdienen. Also sicher das, was irgendwie du und andere Führungskräfte im stillen Kämmerchen auch machen. Ihr macht euch ja auch Gedanken. Ja, aber natürlich, was habe ich für Spielraum und so. Was ich aber noch sagen wollte ist, man wird oft vertröstet. Es wird auch oft mit der großen Bilanz des Unternehmens gerechtfertigt. Und wenn aber jeder die Zahlen kennt, schwierig. Dann nimmt man auf jeden Fall so ein bisschen auch den Handlungsspielraum des mittleren Managements oder der Geschäftsführung, wo es dann heißt, du, das passt gerade nicht.
Und ich muss auch sagen, solche Konzepte funktionieren, glaube ich, auch sehr gut für kleinere Unternehmen oder für Startups, weil ne, wenn du jetzt ein Unternehmen bist mit 10.000 Mitarbeitenden, dann ist das ganze Unternehmen ja auch komplexer. Und ich glaube, das ist ja auch eine Brille, wie man dort drauf schauen muss, welche Größe hat ein Unternehmen. Und auch da, das ist ja auch bewiesen, in kleineren Unternehmen oder Startups hast du doch auch einen ganz anderen Purpose, weil du ja vielleicht auch Entscheidungen direkt mitbestimmst. Ja, also die Wege sind ja auch wesentlich kürzer. Dementsprechend finde ich da auch eine Umgebung zu schaffen, wo es ganz viel Freiheit gibt, total gut. Weil damit ziehst du ja auch die Leute an, die genau diesen Purpose suchen und die, die mit dem Unternehmen vielleicht auch viel enger verflochten sind. Umso größer, umso mehr Corporate dann aber ein Unternehmen, glaube ich, auch wird, desto weiter bist du auch von Entscheidungen entfernt, von Dingen, die du beeinflussen kannst. Dementsprechend, glaube ich, lebst du dann auch wahrscheinlich besser damit, wenn jetzt nicht Gehälter immer von einem Rat ausdiskutiert werden. Also ich glaube, auch da ist die Perspektive ganz wichtig und in welchem Kontext befindet sich ein Unternehmen, in welcher Größe. Da gibt es für mich wahrscheinlich noch andere Parameter, die das mitbestimmen. Und ich glaube, in so einem kleinen Unternehmen kann das sehr, sehr gut funktionieren. Wie gesagt, im Größeren sehe ich das eher kritisch. Aber deswegen hat ja auch vielleicht jedes Konzept einen gewissen Platz.
Philipp hat natürlich gesagt, dass das auch alles gesetzlich irgendwie an Grenzen stößt. Ne? Die Urlaubstage, die mindestens 20 betragen müssen. Dann gerade die Neuen, die kommen, die dann nicht ganz checken, okay, ich habe jetzt echt voll viele Freiheiten, wo ich mir diese 32-Stunden-Woche hinlege. Aber es soll halt an Projekte gekoppelt sein. Also du kannst dich einfach bei einem wichtigen Projekt 6 Wochen nach Thailand fliegen, sagt er, so salopp, ne? Aber wenn du es fertig hast, dann sagt er, don't care, mach, was du willst, kannst hinfliegen, wohin und wie lange. Aber die Freiheit wird nicht immer so verstanden, wie sie gemeint ist. Und das ist natürlich, dann zahlt natürlich darauf ein, was du sagst. Und wenn man alles, auch die, was mit der Arbeitszeit, du musst ja mittlerweile tracken, ist ja gesetzlich verpflichtend. Du musst halt, wenn du all diese Dinge in New Work-Maßnahmen berücksichtigen willst, musst du am Ende einen riesen Vertrag aufsetzen, der dann eigentlich wieder deine Freiheit limitiert. Die Ironie in sich, ne?
Ja, dabei ist die Katze sich in den Schwanz.
so ist es. Also, im Streben nach Freiheit stoßen wir an die Grenzen. Ja, jetzt ist ja alles sehr negativ beäugt worden und das natürlich zu Recht. Wir wollen natürlich auch einen Diskurs und ich freue mich, dass du eine andere Position hast, Caro, oder zumindest, dass wir andere Argumente ins Feld führen können.
Stopp, überhaupt nicht negativ und das möchte ich auch nochmal sagen, überhaupt nicht negativ, sondern ich glaube, es ist sehr kontextbasiert und ich glaube, dass das Konzept funktionieren kann und ich finde, das sind richtig viele coole Ansätze und wie gesagt, mir fehlt da ja auch dann oftmals der Kontext, wie genau wird das jetzt umgesetzt. Und ich glaube nichtsdestotrotz, dass es nicht in jedem Unternehmen mit allen Mitarbeitenden funktioniert. Und umso größer ein Unternehmen dann auch wird, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, sowas umzusetzen. Das will ich damit nur sagen. Also überhaupt nicht kritisch. Ich finde das cool und ich finde es wichtig, dass es auch anders gedacht wird und offen. Und das möchte ich nochmal.
Ey, wenn ich sage kritisch, heißt das nicht schlecht. Wenn ich sage, wir haben das kritisch diskutiert, dann heißt das, wir haben viele Positionen beachtet. Ne? deswegen, ich möchte jetzt nochmal Philipp hören, der ja selber auch ins Gericht geht mit diesen Sachen, was ja für ihn spricht. Aber er soll nochmal abbinden, warum nicht alles schlecht ist.
Wir hatten jetzt auch mal 2, 3 nicht profitable Jahre, konnten uns das aber leisten, ohne Investoren, in dieser Rechtsform, haben trotzdem Geld gespendet, wir machen das ja alles. Also da zu sagen von, das funktioniert nicht, finde ich dann auch so, also ja, ich rede ja gerne darüber, was alles scheiße läuft, aber we are alive, ja. Und da denke ich oft so, andere Companies haben ganz andere Probleme, ja. Die haben das Konto voll und haben ein totales Innovationsproblem. Das haben wir jetzt nicht. Oder dass wir irgendwie miteinander reden oder eine Gesprächskultur haben oder so. Natürlich streiten wir uns und so, aber wir sind schon alle da, um das Ding zu machen.
Kurzer Punkt. 50% ihrer Gewinne reinvestieren die in soziale Projekte und nachhaltige Sachen. Also das machen die ja halt auch straight. Und auch wenn es schlecht läuft.
Ganz ehrlich, coole Gründe. Also auch da kann ich ja nur sagen, Chapeau, solche Ansätze zu fahren und da auch so straight durchzumarschieren, weil wahrscheinlich die meisten Gründer, die sagen, so, jetzt mein Unternehmen, ich habe richtig Bock auf Geld und ich will nur Profit, Profit, Profit. Und ich finde, das sind ja coole Beispiele mit, wir probieren was, wir sind so Pioniere für Konzepte, die wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Test and learn, einige Dinge sagt er ja auch super offen, funktionieren nicht, war blöd. So, wir haben rote Zahlen geschrieben und auch das finde ich, da so offen mit umzugehen und vielleicht auch das, was man daraus gelernt hat zu teilen, finde ich ultra cool. Und finde ich bemerkenswert und auch zu sagen, uns ist der soziale Aspekt wichtig, finde ich einfach in der heutigen Zeit, das klingt immer so pauschal, ich will das überhaupt nicht pauschalisieren, weil das ist ja auch kein Unternehmen wahrscheinlich, was man pauschalisieren kann. Deswegen so, was ich höre mit all den Punkten, wo ich wahrscheinlich sage, okay, boah, schwierig, crazy, denke ich mir so auf der anderen Seite bewundernswert, dass sie das so durchziehen. Und wie gesagt, auch die Produkte, die gibt es ja noch. So, ne? Die stehen in den Drogerien. Ja? Und auch von Packaging her etc., ne, was er auch anspricht, das muss ich auch nochmal sagen, ist es natürlich ein Unternehmen, was auffällt, was Dinge einfach anders macht. Und das ist cool. Und ich glaube, da hat bestimmt auch das New Work System, was sie geschaffen haben für sich selber in ihrem Unternehmen, zahlt da bestimmt auch drauf ein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Deswegen, ja. Also trotzdem beeindruckend und cool für mich mit natürlich aber in der Hinterhand, dass es wahrscheinlich nicht überall funktioniert und gewisse Prozesse, wie du auch gesagt hast, trotzdem braucht, um wiederum dann die Freiheiten so zu managen, dass es funktioniert. Aber beeindruckend.
Kommen wir damit zu unseren drei Lehren. Also zum einen ist New Work natürlich eine Reise. Das hat man raushören können. 10 Jahre machen die das schon, erfinden sich immer wieder neu. Die Ambition, einer neuen Philosophie zu folgen, beginnt im Kopf eines jeden Beschäftigten. Ja? Auch das hast du öfter formuliert. Das hat auch was mit Engagement zu tun, ganz klar. Die Leute müssen es selber wollen und umsetzen und natürlich auch erstmal verstehen. Die Mitarbeitenden stellt die Mitarbeitenden vor Probleme, aber auch mal die Zahlen. Zuständigkeiten und Freiheiten müssen dann doch in gewisser Weise fixiert werden. Aber Einhorn ist immer noch rentabel, tut immer noch Gutes und es hält nach wie vor an seiner Philosophie fest. Ne? Und am Ende ist die Conclusio, es kann funktionieren, inklusive wen, aber die haben auch unsere Arbeitgeber.
Gehe ich doch mit d'accord und wie gesagt auch da, bei all dem, wo ich Punkte kritisch sehe, spreche ich ja aber auch aus meiner Corporate-Girly-Brille, dass ich glaube, dass es natürlich schwierig ist, aber für alle, die neu gründen oder vielleicht in kleinen Unternehmen arbeiten, wo man die Möglichkeit hat, Dinge auch auszutesten, ist das ja eine coole Inspiration.
Damit verabschieden wir uns. Caro, cool. Mach's gut. Ihr macht's
Vielen
gut.
Vielen lieben Dank für das coole Gespräch und auch die Gedanken am Schluss heute.
Bleibt neugierig. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.